Ich grüße euch, meine Lieben, und freue mich, dass wir Gottesdienst feiern können zusammen. Ein wunderbares Lied. Ich liebe dieses Lied, das uns so birgt in der Hand Gottes. Und der Predigttext heute ist auch ein Lied aus der Bibel. Und es war der Predigttext des vergangenen Sonntags, und weil wir da einen Gast hatten, predige ich heute darüber. Klagelieder 3, 22 bis 26, ihr könnt den Text verfolgen. Hier vorne an der Leinwand. Das ist nach der Luther-Übersetzung. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Welch ein wunderbarer Text, liebe Freunde. In schillernden Farben wird uns von der Güte, von der Freundlichkeit, von der Liebe Gottes erzählt. Was für ein großartiger Text. Woher kommen diese gewaltigen Worte? Dieser Lobpreis. Gewiss von einer altisraelitischen Lobpreiskonferenz, wo es herging. Von einer, bei der Worship-Leader ihre Feder zückten und diese Zeilen aufs Papier brachten. Oder es handelt sich um einen Festivalsong, wie beim Kirchentag, wo 20.000 Leute dieses Lied schmettern und sich an Gott freuen. Ein religiöses Event, da wurde dieses Lied gewiss gesungen und gefeiert. Auf jeden Fall schöne Worte, mutmachende Worte. Das sind Worte über die Größe Gottes. Vielleicht habt ihr so ein bisschen meine Ironie rausgehört. Denn mit dieser Einschätzung werden wir diesem Bibeltext nicht gerecht. Denn diese Verse gehören nicht zu einem Lobpreislied, zu einem Loblied, sondern zu den Klageliedern des Jeremia. In 5 Kapiteln kommt ein Mann zu Wort, der vom größten Leid gebeutelt ist und der gerade seine Zweifel an der Güte Gottes hat. Jeremia, das ist die Situation. Jeremia sitzt im Irak an den Ufern von Euphrat und Tigris und blickt verzweifelt auf die Katastrophe, die sich gerade ereignet hat. Der babylonische König Nebukadnezar hat Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Der Tempel Gottes, er ist nicht mehr. Die prunkvollen Paläste, kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Die starken Stadttore, sie sind zerbrochen. Doch was noch schlimmer ist, die Menschen, die Priester, die Könige, die jungen Männer, die ihr Volk verteidigen sollten, die jungen Mädchen, die im Tempel tanzten und die Kinder, die auf der Straße fröhlich spielten, sie sind getötet oder gefangen genommen worden. Liebe Freunde, wenn wir uns das Ausmaß dieser Katastrophe vor Augen führen wollen, dann lesen und verstehen wir die Klagelieder des Jeremia richtig. Aber es kommt noch schlimmer. Das war nicht nur eine äußere Katastrophe. Die Juden erleben nicht nur Leid, sondern ihr Glaube an Gott droht zu zerbrechen. Denn das Zeugnis der Propheten ist eindeutig. Israel ist nicht Spielball eines Schicksals. Nein, die Propheten sagen, Gott ist der Urheber dieser Katastrophe. Er hat die babylonische Streitmacht gerufen und er hat dieses Desaster über Israel gebracht. Und damit stürzt die jüdische Religion in eine tiefe Krise. Sie waren sich sicher, Gott ist ein Gott des Bundes, der seinen Bund mit uns nie aufkündigt. Und jetzt treibt er uns in so eine Katastrophe hinein. Was ist das für ein Gott? Ist das überhaupt Gott? Handelt Gott da überhaupt? Und die Propheten sagen einmütig, ja, Gott richtet Israel. Immer wieder war er seinem Volk nachgegangen. Immer wieder hatte er es gewarnt und zurückgerufen. Jahrhundertelang hatte Israel sich verstrickt in Gottlosigkeit, Verehrung fremder Götzen, Bündnisse mit militärischen Großmächten, im gesellschaftlichen Leben Korruption, Bestechung, Ausbeutung der kleinen Leute, himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ja, formal lief alles richtig, im Tempel wurde alles richtig gemacht. Die Opfer, minutiös, aber die Herzen waren nicht bei Gott. Und das Handeln, gerade im Alltag, war gottlos geworden. Und darum sagen die Propheten, Gott wird richten. Gott wird richten. Gericht. Gehört dieser Begriff noch zu unserem religiösen Repertoire? Ist es für uns noch denkbar, dass Gott auch in unserer Zeit als Richter handelt, in den Nöten und Krisen unseres Lebens und auch weltweit? Kann man Ereignisse und Schicksale, persönliche und globale, als Gericht Gottes bezeichnen und deuten? Vor 3 Wochen war der ehemalige Inspektor unseres Gemeinschaftsverbandes, Thomas Hunegger, hier zu Gast und er hat eine bemerkenswerte Predigt gehalten zum Thema, was hat Corona mit Gott zu tun? Ich finde es mutig von Thomas, sich dieses Themas anzunehmen. Ich selbst habe das bisher noch gar nicht getan. Darum umso besser, dass er es getan hat. Und ich bin dankbar für seine Predigt. Hat sie doch wirklich zu Diskussionen geführt und zum Gespräch ermutigt. Darum ist es kostbar, dass wir diese Predigt haben. Um was geht es? Kurzer Rückblick und dann auch die eine oder andere Ergänzung von meiner Seite. Thomas Hunegger hat uns zu einem kühnen Schritt herausgefordert, nämlich die Corona-Pandemie als rustikale Einladung zum Glauben zu verstehen. Und er hat ein Prophetenwort in den Mittelpunkt gestellt aus Amos 3, gibt es ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Also ist es nicht so, dass Gott jedes Unheil direkt bewirkt, nicht nur zulässt, sondern es aktiv tut? Zwar vorsichtig fragend, aber dann doch in bestimmter Weise hat Thomas Hunegger die Corona-Pandemie in diesen Zusammenhang gestellt. Das kann man so machen. Das ist eine Möglichkeit, Corona zu verstehen und das theologisch einzuordnen. Und Thomas Hunegger steht auch nicht alleine da. Es gibt diese Überzeugung, dass wir es hier mit Gerichtshandeln Gottes zu tun haben. Meine Position ist ein bisschen anders. Ich kann mich diesem Ton nicht so recht anschließen. Auch ich ordne Naturkatastrophen und Kriege theologisch ein. Von Jesus her. Jesus sagt, bevor er wiederkommt, werden sich Kriege, Seuchen, Naturkatastrophen, Verfolgung, all das wird sich häufen und werden Zeichen sein, Wehen seiner Wiederkunft. So würde ich es auch sehen. Aber ich selbst würde konkrete Katastrophen nicht als Gericht Gottes beschreiben, durch die er uns zum Glauben rufen will. Es mag sein, dass Gott das tut, hier und da mit Menschen, Völkern oder auch der Welt. Und es kann auch gut sein, dass Einzelne das sagen von sich aus im Rückblick. Ich habe die Corona-Pandemie für mich erlebt als eine Zeit der Besinnung, der Umkehr, des Umdenkens. Aber ich selbst vermag nicht, habe nicht die Autorität, die Legitimation zu sagen, dieses oder jenes wurde von Gott bewirkt, damit etwas geschieht. Auch kamen Menschen mit ihrem persönlichen Schicksal zu mir. Gilt das auch für mein Leben, für meine Krankheit, dass Gott sie bewirkt, dass Gott mich krank macht, weil er mich im Glauben fördern will? Ich habe damit Schwierigkeiten, ich würde so etwas nie sagen und auch Thomas Hunegger würde so etwas nie sagen. Aber Einzelne haben eben diese Konsequenz gezogen aus der Predigt. Nein, auch hier gilt, auch im persönlichen Schicksal, Menschen erleben manchmal in der Not, in der Krise Gottes Handeln, auch kritisches Handeln, kommen zum Nachdenken. Aber das kann eben nur jeder für sich selbst beantworten. Und so sehe ich es auch mit einer Naturkatastrophe wie der Corona-Pandemie. Und darum kann ich auch sagen, natürlich bete ich dafür, dass die Pandemie ein Ende hat. Natürlich bin ich dankbar für die Impfstoffe und freue mich, wenn sie dann, wie Jens Spahn mutmaßt, im nächsten Frühjahr dann auch wirklich überwunden ist. Ich finde es gut, dass wir unterschiedliche Positionen haben im Martin-Luther-Haus. Wie langweilig wäre es, wenn alle nur dasselbe denken? Und darum finde ich es gut, dass Thomas seine Sicht vorgetragen hat. Ich habe noch ein bisschen was ergänzt oder als Alternative formuliert. Und ich finde es gut, dass es hier Predigten gibt, die anstößig sind, die Protest hervorrufen. Dafür bin ich Thomas Hunegger von Herzen dankbar. Vielleicht sagt ihr, ich habe aber trotzdem, das rumort noch. Am Mittwochabend haben wir Bibelgespräch um 19.30 Uhr und da werde ich dieses Thema auch nochmal aufgreifen. Alle, die da Lust haben, sich nochmal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, die sind da herzlich eingeladen. Soweit meine Gedanken dazu, die ja hier mit diesem Thema viel zu tun haben. Aber jetzt wieder in den Jeremia-Text zurück, in die Klagelieder. Ob man jetzt Not und Elend als Gericht versteht oder nicht, bis heute leiden unzählige Menschen auf der ganzen Welt. Viele haben Krisen, Alltagssorgen, Probleme und darum werden auch die Klagelieder, die ersten drei Kapitel, die wir selten lesen, über die wir auch selten predigen, gut verstanden. Viele Menschen können das mitbeten. Denken wir nur an die großen globalen Probleme wie Hunger und Armut. Das Nord-Süd-Gefälle ist so stark wie nie zuvor. Den reichen, unersättlichen Industrienationen stehen die Entwicklungsländer gegenüber. Tagtäglich sterben dort unzählige Kinder. Was für ein Leid. Auch in unserem Land, in unserer Gesellschaft wird viel geklagt. Dabei vergessen wir manchmal die Relation. Wir Deutschen jammern schon manchmal auf hohem Niveau und bemerken gar nicht, wie gut es uns eigentlich geht. Doch bei aller Kritik an diesem Gejammere müssen wir feststellen, dass wir in unserem Land vor wirklich ernstzunehmenden Herausforderungen stehen, die gelöst werden müssen. Und Wolfgang Tarrach hat es schon angedeutet, heute ist Bundestagswahl. Ich hoffe, dass ihr schon gewählt habt oder noch wählen werdet. Was für ein Recht, was für eine Freiheit liegt in diesem Recht, wählen zu dürfen. Und nach meinem Empfinden hatten wir bei keiner Wahl mit solch gravierenden Umbrüchen und Fragen zu tun. Kriegen wir die Klimawende noch hin? Und zwar so, dass es sozial verträglich ist. Wie kann der digitale Wandel gelingen, ohne dass viele Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben? Wie beantworten wir die Fragen nach Kinderarmut, nach Altersarmut? Wie schaffen wir einerseits soziale Gerechtigkeit, ökologischen Umbruch und gleichzeitig wirtschaftlichen Aufschwung? Wir sind als Christen aufgefordert zu wählen, zu beten und, wo es uns gegeben ist, auch politisch mitzugestalten. Aber genauso naheliegend ist natürlich das persönliche Leid, das Menschen betrifft. Vielleicht bist du einsam, weil du keinen Partner findest, der dich vorbehaltlos liebt, mit dir durchs Leben geht. Die Jahre gehen ins Land und nichts tut sich. Vielleicht leidest du unter einem Familienkonflikt, der dich und deine Kinder in Atem hält und du weißt nicht, wie kann es nochmal zu einer Lösung kommen. Vielleicht leidest du heimlich unter einer Sucht, die keiner kennt. Vielleicht leidest du darunter, dass deine Ehe in die Jahre gekommen ist und du weißt nicht, halten wir das durch? Gibt es überhaupt eine Zukunft für unsere Ehe? Es gibt so viel Grund, warum Menschen leiden. Und ganz viele Menschen stellen die Frage aller Fragen, warum lässt Gott dieses Leid zu? Warum lässt er die großen Katastrophen zu und auch die kleinen Katastrophen im Leben? Wo ist er in meiner Not? Wozu soll das alles gut sein? Die Frage nach dem Warum ist wohl die am häufigsten gestellte Frage und auch die Frage, die viele Menschen vom Glauben abhält. Die Theologie hat versucht, viele Antworten zu geben, aber keine dieser Antworten berühren wirklich oder beruhigen unser Herz. Nein, Jeremia macht uns vor, wie der Glaube mit Leid umgehen kann. Glaube resigniert nicht, Glaube wird nicht bitter, Glaube schreit seine Not in der Klage zu Gott. Klagen, das ist das Stichwort. Es geht um die Klage. Drei Kapitel lang redet Jeremia in der dritten Person über Gott. Gott hat mich geschlagen, Kummer drückt mich nieder, wir liegen auf dem Boden. Aber plötzlich ändert sich die Grammatik. Jeremia redet nun in der zweiten Person. Du wirst an mich denken. Aus dem Schrei der Verzweiflung wird ein Gebet. Manche Christen haben Sorgen und fragen, darf man das? Kann man Gott, darf man klagen? Darf man Gott vielleicht sogar anklagen? Darf man ja wirklich alles ihm sagen? Auch mit allen Worten, die ich auf dem Herzen habe? Oder muss ich mich zurückhalten? Denn immerhin geht es ja um Gott. Dürfen wir ganz ehrlich sein? Oder nur ziemlich ehrlich? Liebe Freunde, die Bibel sagt uns und lädt uns ein zur Klage. Es gibt das Hiob-Buch, es gibt die Psalmen, es gibt die Klagelieder des Jeremia. Du bist eingeladen, das möchte ich heute Morgen dir sagen, du bist eingeladen, mit deiner ganzen Not, mit deinem ganzen Kummer und mit allen Worten und Gedanken, und seien sie noch so finster, vor Gott zu treten und es auszusprechen. Gerade auch deine Not an ihm selber, deine Enttäuschung, das darfst du sagen. Und er wird dich nicht wegstoßen. Und jetzt geschieht etwas Geheimnisvolles in unserem Text, in den Klageliedern. Im Herzen von Jeremia wird es hell. Mitten im Kummer spricht er plötzlich von Gottes Güte, von seiner Treue, von seiner Barmherzigkeit. Wir haben das gehört. Die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit, seine Treue. Da fragt man sich, wie kommt der Mensch dazu? Wie schafft er es? Ist er ein Glaubensheld? Wie schafft er es, mitten in der Klage, mitten im Leid, mitten in der Krise, die ja noch nicht vorbei ist? Und es ist ja nicht so, dass er diese Verse schreibt, als dann die Krise vorbei war. Der sitzt in Babylon, der kann nicht mehr. Und sagt, die Güte des Herrn ist, seine Treue ist da, seine Gnade. Wie kann man dazu kommen? Wir als Christen haben da eine Möglichkeit. Wir sind eingeladen zu einem Blickwechsel. Nämlich zunächst wegzugucken von der dunklen, von der verborgenen Seite Gottes, die wir nicht verstehen. Martin Luther hat gesagt, es gibt diesen dunklen Gott, also diese dunkle Seite Gottes, wenn uns Gott rätselhaft erscheint, wenn er verborgen ist. Und er nennt das ist der Deus absconditus, der Gott, der uns, ja, an dem wir irre werden. Und wenn wir immer nur dahin gucken, an dem, was wir nicht verstehen, dann können wir nicht glauben. Ja, dann werden wir irre am Glauben und dann geht's nicht weiter. Nein, Luther sagt, ein Blickwechsel hin zu dem Deus Revelatus, zu dem offenbaren Gott. Da, wo Gott sich gezeigt hat. Da, wo wir Gott erkennen können. Da, wo er uns einen Blick gönnt in sein Herz. Da, wo er sich uns zeigt. Da hinschauen und dann wächst Glaube. Und dieser Blick geht nur auf den gekreuzigten Jesus Christus. In ihm können wir mit der Leitfrage umgehen lernen, denn er selbst wird Mensch. Jesus kommt mitten in unser Leid. Er hat keine Abkürzung genommen. Direkt zur Auferstehung oder direkt zum Sieg. Er ist durch den Tod gegangen. Er hat so viel Leid, Entbehrung und Gericht getragen und kommt da in unser Leben hinein und steht uns bei und trägt uns durch und hilft uns durch und tröstet. Jesus ist da, weil er genau das kennt, was wir erlitten haben. Aber natürlich, an Jesus wissen wir auch, dass das Leid nicht das Ende ist. Das Kreuz war nicht das Letzte in seinem Leben. Er ist auferstanden. Und es gibt ein modernes Osterlied, da heißt es, jedes Grauen währt nur bis zum dritten Tag, denn du bist nicht im Tod geblieben. Weil Jesus lebt, darum sind auch die Krisen und Katastrophen in unserem Leben und in unserer Welt vorläufig. Sie sind nicht Gottes letztes Wort. Ich komme zum Schluss. Ich möchte dich einladen. In deiner Situation, sei es eine glückliche, eine fröhliche oder eine mit Nöten und Krisen behaftete Situation, halte dich an Jesus fest. Auf ihn kommt es an, im Leben wie im Sterben. Katastrophen behalten auch weiterhin ihren Schrecken. Persönliches Leid wird uns auch in Zukunft zu schaffen machen. Aber wir müssen nicht verzweifeln. Wir dürfen Gott unsere Not klagen und uns an Jesus festhalten. Und dann können auch wir vielleicht zaghaft hier und da in unserer Not sagen, ja, die Treue Gottes ist groß. Seine Güte ist da. Verborgen, leicht, aber ich spüre sie doch. Und diese Treue Gottes hat Gestalt gewonnen in Jesus und er ist für dich da. Jetzt, heute und für alle Zeit. Amen.